Heike, wir haben vorhin ja auch über Lampenfieber gesprochen. Ne?
Ja, genau.
Das ist ja auch bei dir jetzt der erste Auftritt hier bei 3 nach 9. Und wir haben gesagt, wir duzen uns, weil das hilft schon mal.
Genau so ist es.
Genau, deswegen erzähl uns doch jetzt mal, Heike, was hat dich nach Uganda verschlagen?
Uganda war total zufällig. Es war letztendlich meine Tochter Zoe, die irgendwann aus der Grundschule kam. Und ich wollte immer nach meinem Examen als Krankenschwester mich in der Hilfe-Entwicklungszusammenarbeit engagieren. Und das Leben hatte anders gespielt. Und irgendwann kam dann Zoe aus der Grundschule und sagte, Mama, da war heute ein Priester aus Uganda. Und der hat über die Situation in Norduganda gesprochen. Und der hat dann am Ende so gesagt, wenn es irgendjemanden gibt, der medizinische Erfahrung hat und sich vielleicht in den Norden Ugandas traut, dann kann der gerne mal vorbeikommen, um vielleicht auch darüber zu sprechen, ob Medikamente da sind und wie die Situation in Norduganda ist. Und da habe ich aufgezeigt und da habe ich gesagt, meine Mama ist Krankenschwesterin, die kann das wohl machen. Kommt. Und hier ist die Telefonnummer. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt, wann dann?
Was war dein erster Eindruck, als du dann da warst?
Ich war völlig, mein Vater würde oder hätte gesagt, ich war sehr wahrscheinlich naiv und etwas dumm. Ich war völlig unvorbereitet.
Was wusstest du über Uganda?
Gar nichts. Also ich wusste wirklich nichts. Ich hatte zwischen dem Thema, dass ich jetzt das mache, und dem Flug 5 Monate Zeit. Und aufgrund der familiären Situation war das einfach Arbeiten, Kinder und irgendwie überhaupt keine Zeit, mich vorzubereiten. Den einzigen Reiseführer, den es gab, war irgendwie Ruanda, Uganda. Und da stand einfach irgendwie was, also was so im Reiseführer steht drin, aber nicht das, wie der Norden Ugandas war. Und,
eines der ärmsten Länder der Welt,
zerrüttet
von vielen, vielen Jahren Bürgerkrieg.
Ja, der Norden Ugandas. Und das macht den Norden auf dramatische Weise eben besonders. Also ich bin dann, wie gesagt, im Süden gelandet in Entebbe und bin dann noch mal 10 Stunden in den Norden gefahren. Und das Bild, was sich da geboten hat, war einfach Rebellen, Soldaten, viel Gewalt, Leichen am Wegesrand, all die anderen Themen, die es natürlich auch immer noch mit sich bringt, Hunger, Krankheit. Aber es hat mich völlig erschrocken, wenn ich ehrlich bin. Und ich lag dann irgendwie am 5. Tag unter meinem Moskitonetz, die Ratten, die irgendwie die Wände hochliefen, und habe gedacht, das war der größte Mist, den du da jemals gemacht hast in deinem Leben. Das waren die ersten Eindrücke.
Mhm. Du kommst aus Münster, also beschauliches Münster. Ich habe da studiert, eine sehr schöne Stadt.
Ja, sehr schön.
Du bist gelernte Krankenschwester, haben wir schon drüber gesprochen. Das war wahrscheinlich maximal anders zu all dem, was du kanntest bisher, ne? Das Leben dort.
Total. Ich habe das allerdings erst gemerkt, als ich dann wiedergekommen bin, wie anders es war, wenn man dann da ist am 5. Tag. Wie gesagt, bin ich dann irgendwann morgens aufgewacht. Ich hatte die ganze Nacht durchgeheult und habe gedacht, das breche ich jetzt ab, das geht nicht, ich kann das gar nicht. Und dann hat sich aber irgendwie so ein Schalter umgelegt. Ich wurde da morgens zu einem Notfall gerufen. Und da funktioniert das ganze Gesundheitssystem völlig anders. Und man kennt das gar nicht, war eben ein Unfall, dass überhaupt irgendwie eine Krankenschwester da ist und vielleicht mit dem Krankenwagen irgendwo hinfährt in ein Krankenhaus. Das gibt es da gar nicht. Also wenn man den Weg ins Krankenhaus nicht schafft, dann hat man verloren. Ne? So ist es. Und dann haben die mich mitgenommen und dann merkte ich natürlich, ich bin intensiv und Anästhesie erfahren, dass ich so ein bisschen was machen konnte. Und das hat dann vielleicht bei mir so den Schalter umgelegt, dass ich vielleicht doch irgendwie was bewegen kann, was machen kann. Und habe dann auch die letzten, ich sag jetzt mal, 2 Wochen noch durchgehalten, bis ich dann wieder zurückgeflogen bin. Das war meine erste Reise.
Du hast ja vorhin gesagt, meine familiäre Situation hat jetzt auch nicht zugelassen, dass ich mich wahnsinnig einarbeiten konnte in dieses Land und auf diese Aufgabe vorbereiten konnte. Du warst damals alleinerziehend mit 2 Kindern, ein Pflegekind und deine Tochter Leonie.
Zoe,
Entschuldigung.
Leonie.
Ja, richtig, Leonie, Zoe. Deine Tochter Zoe. Genau. Was hast du von dieser Reise erzählt, deinen Kindern?
Ich glaube gar nicht viel. Tatsächlich, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich emotional so, überlagert war. Weil ich wusste, dass meine Kinder, Zoe war damals 8. Marlo, mein Pflegesohn, war gerade erst auf der Welt. Das waren keine Themen für die. Ich habe das, wie gesagt, selber gemerkt. Ich bin dann nach ein paar Tagen mit Freunden abends was essen gegangen. Und dann haben meine Freunde gefragt, sag mal, wie war es denn überhaupt? Erzähl mal was von Afrika. Und da liefen mir irgendwie die Tränen runter. Und dann habe ich gedacht, irgendwie, ich glaube, mein Afrika, was ich kennengelernt habe, ist ganz anders als das, was du gerade fragst, wie es sein könnte.
Mhm. Ich fasse das jetzt mal ein bisschen zusammen. Mhm. Das war nicht, das war der erste Besuch, aber nicht der letzte. Nee. Du hast 5 Jahre nach deinem ersten Besuch den Verein Lichtstrahl Uganda gegründet, die Hilfsorganisation, die es immer noch gibt.
Die es immer noch gibt.
Für die du sehr engagiert bist, über die du uns heute, also über die Arbeit wirst du uns heute berichten. Was war das ursprüngliche Ziel dieser Hilfsorganisation? Es hat sich ja mittlerweile etwas erweitert, ne, was ihr da macht.
Das ursprüngliche Ziel war sicher die medizinische Versorgung, weil ich aus dem Bereich komme und mir das natürlich am ersten nahe liegt, die Situation zu verändern. Genau, weil ich natürlich auch, als ich vor Ort war, mitbekommen habe, wie dramatisch letztendlich die medizinische Versorgung im Norden Ugandas ist.
Mhm. Es ging vor allen Dingen um die medizinische Versorgung von Schwangeren am Anfang, ne, glaube ich, und Babys. Wie ist denn diese Versorgung dort? Also ein funktionierendes Gesundheitssystem, das in irgendeiner Form vergleichbar ist mit dem, was wir hier erleben, gibt es dort ja nicht, das ist klar.
Nein, gibt es nicht. Und Uganda ist auch das ostafrikanische Land, was überhaupt keine staatliche Basisversorgung hat im medizinischen Bereich. Also als schwangere Frau darf man gerne 2, 4, 6 Stunden laufen, um vielleicht eine Medizinstation zu finden, in der es eine qualifizierte Hebamme zum Beispiel gibt, die man natürlich auch braucht für eine Entbindung. Viele Babys werden allerdings eben auch immer noch deswegen in den Hütten unter Mangobäumen geboren, wie auch immer auf dem Weg.
Und wenn man, und das habe ich wirklich erst gelernt in der Beschäftigung mit dir und deiner Arbeit, wenn Schwangere entbinden wollen in einem Krankenhaus, ist es richtig, dass sie dann das medizinische, also Besteck dafür, die Dinge, die man braucht, selber mitbringen müssen?
Ja, genau. Also jede medizinische Behandlung kostet Geld. Ohne Geld braucht man gar nicht erst losgehen. Das ist das eine. Man muss das Mama-Kit mitbringen. In dem Mama-Kit befindet sich dann eine Plastikunterlage, die man mitbringen muss, Cotton Wool, ein Tuch und eben aber auch ein paar sterile Handschuhe, eine Rasierklinge zum Durchtrennen der Nabelschnur. Und wenn man das nicht mitbringt, dann wird man eben auch nicht entbunden. Mhm. Ja. Wir versuchen also eben zum Beispiel bei uns auf der Entbindungsstation, wenn die Frauen 4-mal da waren, um eben auch da das Thema deutlich zu machen, wie wichtig es ist, eben zu den Vorsorgeuntersuchungen zu kommen, dieses Mama-Kit auch kostenlos zu geben sowieso. Aber letztendlich ist bei uns der ganze gynäkologische Bereich auch kostenlos.
Und wie geht die Versorgung eines Babys in Uganda normalerweise weiter?
Normalerweise?
Ja. Ohne eure Hilfe?
Ohne unsere Hilfe. Ja, die Mutter entbindet dann und das auch gerne möglichst schnell. Manchmal wird man auch so ein bisschen da noch geschlagen, damit das letztendlich auch so ist, damit die Entbindung schneller geht. Und dann,
die Frauen werden während des Geburtsprozesses geschlagen, damit es schneller geht?
Genau, damit oft Babys schneller zur Welt kommen. Und dann darf man die Medizinstation oder das Krankenhaus wieder verlassen. Und das dauert oft keine paar Stunden. Das ist einfach so. Und dann geht man wieder 2, 3, 4 Stunden nach Hause. Oft laufen diese Frauen und das sind weite Wege.
Mhm. Ihr habt jetzt eine Infrastruktur geschaffen, mit der ihr vielen Frauen helft und auch vielen Babys und Kindern. Was leistet euer Verein dort?
Angefangen sind wir mit einer Medizinstation, auf der wir heute 15.000 Patienten behandeln. Dann eine Entbindungsstation, auf der 5.000 Frauen im Jahr zur Vorsorge, Entbindung, Nachsorge kommen. Dabei auch das Thema Family Planning, Verhütung, ein großes Thema. Wir haben einen großen Ultraschallbereich. Wir haben ein Mütterkrisenhaus, in dem vor allen Dingen junge Mädchen unter 18, Uganda ist über die Hälfte der Bevölkerung unter 15 Jahre, also eine unglaublich junge Bevölkerung. Ja, viele junge Mädchen eben auch, die in unserem Mütterkrisenhaus eine Anlaufstelle haben, da arbeiten Sozialarbeiterinnen. Wir haben eine Vorschule, eine Primary Schule mit 650 Kindern. Wir haben 50 Kinder, die schon auf Secondary Schulen gehen. Wir haben ein Kinderkrisendorf, in dem 60 Kinder leben von 0 bis 18 Jahren. Und wir haben eine kleine Farm, um uns eben auch selbst gut zu versorgen, also das Projekt eben, und ein Re-Income-Projekt, ein kleines Café und ein Gästehaus, also wer auch immer Lust hat, uns zu besuchen.
Ich komme.
Darf das sehr gerne tun.
Du hast gerade ganz viele Zahlen genannt, die unglaublich beeindruckend waren. Wie viele Kinder gibt es denn mittlerweile? Jetzt will ich auch eine Zahl hören, wenn du sie weißt, die Heike heißen.
Ja, tatsächlich, wenn man seit 20 Jahren da ist, gibt es einige. Es gibt über 20, würde ich sagen. Einige davon sind auch auf unseren Schulen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es abgenommen hat. Ich glaube, die Menschen vor Ort haben gemerkt, dass ich mich nicht mehr um die kleine Heike als um den kleinen Giovanni kümmere. Und das ist natürlich immer so für die Frauen, auch wenn mein Baby jetzt Heike heißt, dann kann es vielleicht sein, dass die sich so ein bisschen mehr um mein Baby kümmert. Und wie gesagt, das haben sie gemerkt, dass ich das nicht tue, dass wir das nicht tun, dass es schon anhand der Situation, die sich bietet, eben auch unsere Hilfe geleistet wird. Und deswegen hat es abgenommen. Mhm. Aber es ist schon schön in unserer Schule, das dann eben manchmal zu sehen, dass es auch noch eine andere Heike gibt.
Ich finde, das ist auch eine schöne Wertschätzung.
Ja.
Von der Arbeit, die ihr da leistet. Und jetzt gucken wir uns das mal an, weil wir haben ein paar Bilder aus Uganda.
Ja. Okay, sehr schön. Are you ready? Are you ready?
Oh Mama, we can make a change in pieces by pieces. Oh Mama, we can make it one by one, piece by piece. Oh Mama, we can make a change in pieces by pieces. Oh Mama, we can make it one by one, piece by piece. Oh Mama.
Ihr habt mittlerweile ein größeres Team dort natürlich. Du machst das nicht alles alleine. Und ihr bindet auch die Frauen vor Ort mit ein. Und es helfen auch ganz viele Erwachsene mit, die früher als Kind bei euch in euren Stationen eben aufgewachsen sind. Wie schafft ihr es, die Menschen für eure Arbeit zu begeistern?
Du meinst jetzt vor Ort in Uganda? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das sehr respektvoll macht. Ich finde immer, es ist total egal, welche Hautfarbe, welche Religion, welches Geschlecht sich füreinander einsetzt in dieser Welt. Unsere Mitarbeiter, mittlerweile 140 Mitarbeiter vor Ort, sind nicht alle, ich sage jetzt mal, qualifizierte Kräfte. Wir haben eben auch viele vulnerable Mütter, die bei uns entbunden haben, wieder jetzt in unserem System, die für uns arbeiten, aber eben auch vulnerable Kinder, für die wir hier Sponsoren gefunden haben, die ersten Krankenpfleger, die fertig sind, die ersten Hebammen, die fertig sind, der Krankenwagenfahrer, der Elektriker. Und das ist einfach toll, weil die sind mit Lichtstrahl groß geworden und sind jetzt in unserem Projekt angestellt. Und ich glaube, durch 140 Mitarbeiter bei uns in der Community konnten wir auch so ein bisschen das Gesicht unserer Community verändern, das würde ich sagen.
Und ihr bindet die Männer vor Ort mit ein. Ganz wichtiges Thema, glaube ich. Ne? Und zwar beim Thema Empfängnisverhütung.
Ja.
Ganz wichtiges. Ich weiß es aus anderen Projekten auch, dass wenn es um Beschneidung geht, dass da auch unbedingt die Männer im Dorf mit eingebunden werden müssen. Auch um alten Aberglauben und fehlendes Wissen einmal zur Seite zu schieben und Aufklärung zu leisten. Genau. Warum ist das so wichtig beim Thema Empfängnisverhütung?
Weil es tatsächlich einfach viel mit Aufklärungsarbeit zu tun hat. Viele Menschen wissen einfach gar nicht, was heißt ein Verhütungsmittel. Viele Männer glauben, dass wenn meine Frau einmal verhütet, bekommt sie nie wieder ein Kind. Und das ist natürlich nicht so. Aber wenn man mit ihnen ins Gespräch geht und das wirklich auch die Männer und Frauen dann eben aufklärt über Nebenwirkungen, wenn man eben auch sagt, okay, wir setzen meistens die Hormonstäbchen ein für ein Jahr, 3 Jahre oder 5 Jahre, weil so die Pille im Grasdach oben auch gerne von anderen Tieren sonst gefressen werden. So. Und das heißt eben, wenn dann diese Frauen verhüten, versuchen wir eben auch zusammen mit den Männern zu sagen, okay, wenn jetzt eine Frau im Buschland in der Hütte wieder ist und Blutungen bekommt, Unterleibsbeschwerden bekommt, dann bitte komm auch wieder mit deiner Frau zurück und dann gucken wir uns das nochmal an. Jedes Hormonpräparat hat eben auch Nebenwirkungen und das muss man eben mit aufklären und das wissen sie oft nicht. Und wenn sie das dann verstehen, wie das funktioniert und was dahinter steckt, dann hat man auch häufig das Gefühl, ja, dass sie auch einwilligen. Wir haben mittlerweile jeden Monat 50 bis 100 Frauen, die wir mit Verhütungsmitteln versorgen. Und ganz wichtig ist allerdings auch die Schwiegermutter. Ne? Wenn man die noch mit abholen kann und in das Boot, dann ist das ganz wunderbar.
Ich finde das so interessant, wie ihr die Männer mit ins Boot geholt. Ja, deswegen habe ich vorhin schon mal gefragt, genau, wie begeistert ihr die Menschen vor Ort? Manchmal sind das ganz einfache Dinge, also denkt man, ja, ne? Die eine große Wirkung haben. Was bietet ihr den Männern an dafür, dass sie sich beteiligen?
Die bekommen tatsächlich ein paar Gummistiefel von uns. Und zwar 90% der Menschen, die im Norden Ugandas leben, leben von der Feldarbeit. Und das Paar Gummistiefel hilft wirklich bei der Feldarbeit. Unter anderem auch, weil wir eine Schlangenregion sind. Und da ist es schon mal ganz gut, wenn man ein paar Gummistiefel anhat.
Ich finde, das ist ein sehr pragmatischer Ansatz, der offensichtlich wirklich viel geführt hat. Ja, finde ich super. Überhaupt pragmatische Frauen mit großer, großer Wirkung. Gerade das Bundesverdienstkreuz bekommen. Ausgezeichnet mit der goldenen Bild der Frau. Zur Verfügung gestellt wurden. Allerletzte Frage, was wünschst du dir für die Zukunft des Vereins?
Ja, dass wir es schaffen mit unserem großartigen Team in Uganda und natürlich auch mit dem großartigen Team hier mit verschiedenen Generationen noch ganz viele Lichtstrahlen in den Norden Ugandas zu bringen. Und einfach langfristig. Die Zeiten sind schwieriger, die Weltpolitik ist schwierig. Und das merken wir ganz deutlich. Ich bin jetzt gerade erst seit Ostersonntag wieder da. Das sind wirklich schwierige Zeiten. Und wir würden uns wünschen, dass noch ganz viele Menschen auf uns, aber auch auf viele andere großartige Hilfsprojekte aufmerksam werden. Lasst uns füreinander einstehen. Wir geben nur diese eine Welt. Dankeschön.
Ich glaube, wir können